Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Die ersten Produkte sind da. Vibrationsdämpfer, Cappy, Skatblatt und Quartett. Ab 2025 sind diese dann erhältlich. Folgt uns bei LinkedIn oder Instagram und hört gern die alten Folgen. Bis jetzt haben über 75.000 Menschen den Podcast gehört. Euer Tom. You cannot be serious! Mein heutiger Gast zum zweiten Mal ist Simon Papendorf. Herzlich willkommen hier im Hotel Tortue, lieber Simon.
Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung.
Simon, ich habe gerade im Vorgespräch erfahren, du hast LK4. Das heißt, du bist auch eine Maschine auf dem Court. Das ist ein ganz kurz für Profi. Du hast leider auch hier und da Wehwehchen, so wie ich ja auch. Wir sind ja fast ein Jahrgang, möchte ich sagen. Und ich habe dir was mitgebracht, hier den Vibrationsdämpfer von Doublette 76, damit schlägst du 10% weniger Bälle ins Aus. Vielen und mit Dank. Dem Cappy hier siehst du noch 10% besser aus, unfassbar, als ohnehin schon. Aber das ist ja gar nicht unser Thema hier, sondern wir wollen ja über Tennis.de sprechen. Ihr habt einen Relaunch gemacht, ein Riesenprojekt. Hatten wir auch angekündigt im ersten Gespräch, das wir geführt haben, meiner Meinung nach vor knapp 2 Jahren ungefähr, mit einem dicken Daumen. Wir haben ganz, ganz, ganz einen bunten Blumenstrauß an Themen hier gebildet. Es wird wirklich spannend. Und erstmal, um die Hörer abzuholen, würde ich gerne das Thema DTB-Strukturreform ansprechen, weil deine Jobbezeichnung hat sich geändert. Also du bist nicht mehr beim DTB angestellt, sondern?
Ich bin zwar weiterhin angestellt, also vielleicht muss man da einmal in der Tat ausholen und erste Korrektur, mittlerweile ist es LK 6,5, also ich bin nicht mehr bei der 4, ich spiele zu wenig und rutsche ab. Das gelingt nicht immer. Aber wenn man dann auf das berufliche Thema eingeht, in der Vergangenheit war ich sowohl für den Deutschen Tennisbund als Geschäftsführer tätig, gemeinsam mit Peter Meyer und Veronika Rücker, und für unsere 3 Wirtschaftstöchter. Wir haben eine Gesellschaft, die sich um die ATP-Lizenz kümmert. Das ist die Rothenbaum Sport GmbH. Wir haben eine Tochtergesellschaft, die DMSG, die kümmert sich um die Vermarktung des Deutschen Tennisbundes oder Tennis Deutschland. Und wir haben als drittes die TDS. Das ist so die digitale Perle gewesen, aus der im Grunde jetzt dann Tennis.de weiterentwickelt wurde, früher mit dem Namen MyBigPoint. Und damit konzentriere ich mich jetzt nach der Strukturreform ausschließlich auf diese Wirtschaftstöchter. Die Vergangenheit war bei mir eben auch von Kommunikation und Digitalisierung geprägt, neben Marketing und Sales. Das habe ich jetzt beim DTB gelassen, an Peter und Veronika übergeben, die Vorstände des DTB sind, und konzentriere mich jetzt voll auf das, was ich schon immer gemacht habe, und das ist am Ende Sales und Marketing.
Du bist Geschäftsführer bei diesen 3 Töchtern, damit die Hörer das auch richtig einordnen können. Du bist nicht im Ehrenamt tätig, sondern du verdienst dein Geld damit, logischerweise. Ja. Und nun habt ihr ein Riesenprojekt auf die Beine gestellt mit Tennis.de. Was ist da neu? Was darf der Hörer da erwarten, wenn er jetzt auf Tennis.de klickt?
Also Tennis.de ist ja im Grunde die Weiterentwicklung von MyBigPoint. MyBigPoint hatte die URL spieler.tennis.de. Man hat in der Vergangenheit mit verschiedenen Subdomains gearbeitet, in Abhängigkeit von den Zielgruppen, die man erreichen wollte. Trainer.tennis, Vereine.tennis, Spieler.tennis, Kinder.tennis und so weiter. Und wir haben aber dann für uns erkennen müssen, und das ist schon einige Jahre her, dass letztendlich die Spielerplattform nicht so nutzerzentriert ist, wie wir sie uns eigentlich wünschen würden und gerade wie auch sich der Nutzer es wünschen würde. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann uns auf eine Reise begeben und haben im Grunde nochmal von vorne angefangen, haben gewisse funktionale Module, die schon existierten, weiterentwickelt, weil wir gesagt haben, wir müssen die Inhalte besser machen, wir müssen sie anders strukturieren, wir müssen einen moderneren Look haben Und wir wollen am Ende natürlich auch erfolgreicher in der Vermarktung sein. Und vor all den Hintergründen haben wir letztendlich MyBigPoint weiterentwickeln wollen und sind jetzt sozusagen live gegangen in der neuen Welt von tennis.de.
Da müssen ja ein paar Daten migriert werden, glaube ich. Gib uns mal so einen Überblick. Wie lange lief das Projekt? Vielleicht, wenn du magst, was hat es gekostet? Was waren so die größten Hürden? Und wie viele Millionen Datensätze hat das dann betroffen?
Also wir wollten eigentlich uns schon vor einem Jahr unterhalten, weil wir mal ursprünglich die durchaus optimistischere Einschätzung hatten, dass tennis.de frühzeitiger live gehen wird. Mussten dann aber in der Tat erkennen, dass ja die vielfältigen Datensätze und Datenströme und die Gewerke, die am Ende dafür zuständig sind, im Frontend, also in der Sichtbarkeit eines tennis.de, die Ergebnisse zu liefern, dass die Zusammenarbeit so hochkomplex ist, dass wir im Grunde auch eine Fließbandarbeit haben. Das heißt, es können nicht alle irgendwie agil an einem Thema arbeiten, sondern einer muss seinen Job abschließen, damit der nächste weitermachen kann. Und an den Stellen haben wir sehr häufig gemerkt, wie groß unsere kapazitären Herausforderungen sind. Nicht nur ausschließlich beim DTB, sondern auch auf Dienstleisterseite, weil die natürlich nicht 30 Entwickler gleichzeitig zur Verfügung stellen können, wir auch nicht das Budget dafür haben. Und deswegen sind wir also hinter der Zeit gewesen, durchaus sozusagen in den Feedbackschleifen nachvollziehbar, wenn auch immer mit viel Ärger verbunden natürlich, wenn man eine andere Erwartungshaltung hat. Aber das ist sozusagen der Gang der digitalen Projekte. Wir reden am Ende über, ich glaube, es waren knapp 3 Millionen Datenstämme, die erstmal ursprünglich hinterlegt sind, weil wir eben so viele Tennisspieler auch aus der Vergangenheit haben, die eben Spielergebnisse haben. Und das ist ja im Grunde immer der Fokus gewesen, dass wir auf tennis.de den aktiven Spieler ansprechen, dass er sich mit seinem eigenen Sport dort wiederfindet. Und damit gab es in der Tat relativ viele Daten, die man neu visualisieren musste, wo man neue Schnittstellen haben musste, weil eben auch für uns zwingend erforderlich war, dass wir ein anderes Content-Management-System verwenden. Und das ist im Grunde auch dann die Riesenherausforderung gewesen, weil wir daher von vorne begonnen haben.
Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr MyBigPoint, sondern tennis.de.
Korrekt.
Ich logge mich als Turnierspieler oder wenn ich sehen will, wie ist das Punktspiel vielleicht auch ausgegangen oder die Ergebnishistorie von meinem Gegner Heinz Müller, dann kann ich auf tennis.de mir das anschauen. Wir können ja mal ein bisschen über die Kosten zu sprechen kommen. Es gibt ja hier und da Mitglieder der Vereine, des DTB indirekt, die sagen, warum muss ich 46,80 Euro, glaube ich, für ehemals MyBigPoint zahlen? Was kostet das in Zukunft? Und vielleicht machen wir das in einem Rutsch. Warum muss ich jetzt 20 Euro pro Jahr bezahlen, um meinen Turnierführerschein zu verlängern, also um Turniere spielen zu dürfen, wie damals die ITF-PIN-Gebühr? Kannst du da so ein bisschen Transparenz reinbringen? Oder was antwortest du jemandem, der kritisch sagt, lieber Herr Papendorf, ist alles so teuer geworden?
Ja. Also natürlich erstmal grundsätzlich immer nachvollziehbar. Was man sehen muss, und das kennen wir ja auch aus anderen digitalen Angeboten, dass es eben gewisse Stufen gibt, in denen man entweder ohne Registrierung Inhalte sehen kann, mit Registrierung Inhalte sehen kann und dann aber auch irgendwann eine gewisse Bereitschaft haben kann oder muss, etwas dafür zu bezahlen in Form einer Premium-Lösung, um eben gewisse Angebote nutzen zu können. Und die 46,80 zahlen, und ich glaube, dass der Preis auch jetzt in 2025 weiterhin so bleiben wird für ein Premium-Angebot, die nutzen eben das Thema MyBigPoint oder dann zukünftig tennis.de in einem deutlich größeren Umfang, weil sie Head-to-Head-Analysen sich anschauen wollen. Sie wollen eben den Vergleich, gegen wen hat mein kommender Gegner bereits gespielt, den ich vielleicht auch schon auf dem Platz kennenlernen durfte und so weiter. Sie wollen Angebote von unseren Partnern wahrnehmen. Wir haben vergünstigte Tickets von unseren deutschen Turnieren, ATP und WTA dahinter, andere Formen von Gewinnspielen und so weiter. Das heißt, wir schaffen sowohl einen digitalen Nutzen als auch einen Erlebnisnutzen über diese Premium-Mitgliedschaft. Und das ist im Grunde die Rechtfertigung, warum das dann am Ende des Tages einen gewissen Preis hat. Mhm. Die 20 Euro, die du gerade erwähnt hast, haben letztendlich mit der Digitalisierung als solchem gar nichts zu tun, sondern da geht es im Grunde darum, dass wir sehr klar aufzeigen konnten, dass die Erwartungshaltung, die man an Tennis Deutschland hat und die auch die Landesverbände und Mitglieder an die Entwicklung des Sports haben, zur Folge hat, dass wir als DTB für unseren Haushalt einen Mehrbedarf benötigen. Wir haben sehr klar aufzeigen können, dass wenn wir wieder stärker in den Leistungssport investieren wollen, wir im Rahmen einer Leistungssportkonzeption eben ein deutlich höheres Volumen für unseren Haushalt benötigen, um die Turniere zu unterstützen, um unsere Spieler besser zu unterstützen. Und das ist sozusagen ein Teil der Finanzierungsmodelle, zu sagen, an irgendeiner Stelle müssen wir letztendlich Einnahmen generieren, neben meiner Rolle in der Vermarktung, aber das ist ja auch nur ein Teil von vielen. Und das ist eben der Grund, warum man dann entgegen mal einer ursprünglichen Diskussion, dass jeder, der am Wettkampf teilnimmt, einen Betrag zu bezahlen hat, man sich dann gemeinsam mit den Landesverbänden dazu entscheiden konnte, sich ausschließlich auf den Turnierspieler zu konzentrieren. Und der hat, und das ist eben ähnlich, wie du sagtest, mit der IPIN der Vergangenheit, der hat eben einen Jahresbetrag von 20 Euro zu bezahlen, damit er dann an Turnieren teilnehmen kann.
Zahlt er denn additionell noch bei jedem Turnier 3 oder 5 Euro?
Oder ja, das bleibt sozusagen ganz normal. Das ist die Regelung sonst, ist normal geblieben. Hier ist es eben eine zusätzliche Lizenz, wie auch der Tennistrainer eine Lizenz hat, die dann jährlich zu begleichen ist. Das funktioniert alles über tennis.de mit unserem Partner Stripe. Wir haben also eine Payment Solution dahinter, also dass das dann gegeben ist. Korrekt.
Jetzt ist es so, dass ich letztens ein Turnierspecial gemacht habe, wo mir Turnierveranstalter gesagt haben, das ist alles, oder auch Turnierteilnehmer, ist alles zu teuer. Nenngeld ist zu teuer. Wir haben in der Folge, in a nutshell for you, einfach zusammengefasst, da ist eigentlich gar keine Luft nach unten bei den Nenngeldern. Also man kann nicht ernsthaft da deutlich jetzt das Nenngeld senken, weil eben die Tennisplätze, die Instandhaltung, das Personal, die Energie, logischerweise gerade bei Tennishallen, dann eben Geld kostet. Wie sieht es aus vom DTB aus? Logischerweise ist da wahrscheinlich auch keine Luft nach unten, oder? Oder wie kommen diese 3 oder 5 oder wie kommen die Beträge überhaupt zustande?
Ja, die kommen im Grunde ja immer zustande, dass wir im Rahmen der Haushaltsplanung, und so machen es die Landesverbände ja auch, feststellen, wie viel Defizit wir haben und dann uns ja die Frage stellen, wie prioritär sind unsere Maßnahmen zu behandeln. Also wenn es nach den eigentlichen Mehrbedarfen geht, dann liegen wir bei, ich glaube, Stand heute, und das ist sozusagen auch intern kommuniziert, bei einem mittleren Millionenbetrag, Millionenbetrag, der eigentlich benötigt wird, um das zu leisten, was wir gerne leisten wollen würden. Und da geht es eben nicht darum, dass wir jetzt unsere Geschäftsstelle verschönern und goldene Türklinken haben, sondern dass jeder Euro, den wir am Ende holen, in die Organisation und in den Sport investiert wird. Und vor dem Hintergrund muss man immer abwägen, wie viel Bereitschaft können wir im Grunde auch ein Stück weit erwarten, dass Tennis Deutschland mitzieht. Mhm. Und wir führen dann aber natürlich Diskussionen, die etwas kurioser werden, weil klar sind jetzt in dem Moment 20 Euro viel Geld, aber wenn ich dann nach meinem Spiel, sagen wir mal, die einfache Bulette und meinen Kölsch trinke und meinen Partner einlade, dann sind meine 20 Euro auch weg. Und darüber führe ich eine Diskussion, die, finde ich, nicht in Relation steht.
Jetzt muss ich überlegen, ob es hier irgendwo in Hamburg Kölsch in einem Tennisverein gibt, aber da hört man schon mal raus, dass du nicht aus Hamburg kommst. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich verstehe ja auch jeden, der immer meckert, alles wird zu teuer und alles ist zu teuer.
Und es ist nun mal einfach auch ein teurerer Sport. Also das muss man eben auch im Vergleich. Mein Sohn spielt Fußball und Tennis. Von daher sehe ich, wohin ich was überweise. Und es ist nun mal einfach ein teurerer Sport. Alleine schon durch die Nutzungsfläche, die eben weniger Menschen haben. Wenn ich immer auf dem Platz mit 11 Jungs stehe, der von der Stadt kommt, dann ist es eben eine andere Größenordnung, als wenn ich in einer kommerziellen Halle im Winter Tennis spielen oder Padel spielen möchte.
Es gibt sicherlich auch viele Vereine in der Peripherie, die hier und da Mitglieder suchen in Deutschland. Hier in Hamburg haben wir einige Vereine, die Wartelisten haben. Ich stelle aber fest, weil mich sprechen ja logischerweise viele an, durch den Podcast auch, also ey, wo, wie kann ich da in den und den Verein XYZ reinkommen? und in der Regel kenne ich da manchmal jemanden, sag aber auch, hey, hast du mal über den Verein nachgedacht, der 1,3 Kilometer von deinem Wohnort entfernt ist? Nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Also ich stelle fest, in den Großstädten wollen viele immer in die gleichen Vereine rein, oh Wunder. Die sind brutal überlaufen, gerade die Tennis- und Hockeyclubs, brutal. Mhm. Es wird in den anderen Städten Deutschlands ähnlich sein. Und dann hast du im Prinzip, ja, glaube ich, ein Koordinationsthema. Das habe ich durchaus auch mal im Hamburger Tennisverband angesprochen, dass man so ein Ampelsystem einführt. Heißt, wir haben 100 Vereine oder 90 Vereine in Hamburg und dann kann jeder Verein ja entscheiden, ich stelle die Ampel auf grün oder automatisch dauerhaft auf rot, weil ich will das gar nicht. Und die Ampel auf grün haben, die sind open for business, die sind offen dafür, Mitglieder aufzunehmen. Also das wäre ja auch so eine digitale Lösung, die meiner Meinung nach total zielführend ist. Und dann würde ich mir von den Vereinen natürlich wünschen, gerade die, die eine Warteliste haben, dass sie sagen, hey, bei uns ist leider voll, aber guck doch mal hier, in unserem Umkreis, in 3 Kilometer gibt es 5 andere Vereine. Geh auf die Seite vom Hamburger Tennisverband und wenn die Ampel grün ist, dann spiel da. Weil ich finde das total wichtig, dass ja, zum einen Tennis bezahlbar bleibt, aber wir beide wissen, das kann man so und so betreiben. Ich kann mir jede Stunde neue Dose Bälle gönnen oder 5-mal die Woche in der Halle spielen. Das ist dann relativ teuer. Aber wenn ich im Sommer mir einen Verein suche, kann ich durchaus auch in Hamburg für 200 Euro im Jahr pro Jahr oder weniger Tennis spielen.
Also vollkommen. Ich meine, das ist ja auch mit ein Thema, was wir im Rahmen von Tennis.de auch abbilden wollen. Es wird, also das hört ja nie auf. Ne? Wir haben ja zig weitere Module, die wir andocken wollen. Deswegen werden wir auch jetzt fürs nächste halbe Jahr immer noch so einen Wechsel haben, weil nicht alle Module, die es auf MyBigPoint gibt, die gibt es jetzt schon auf Tennis.de. Also es wird gerade für den Premium-Kunden immer mal ein bisschen den Wechsel geben, je nachdem, was er gerne haben möchte, weil es einfach ein Prozess ist. Jetzt musste der Login abgeschlossen werden, dann kommen nächste Bausteine. Aber ein Baustein ist eben auch das Vereinsprofil. Wir wollen letztendlich als Tennis Deutschland, als Tennis.de, das ist ja nicht ein Produkt des DTB, sondern das ist ein Produkt der Gemeinschaft, sehr stark gesteuert vom DTB, da wollen wir ja auch ein Dienstleister gegenüber den Verbänden sein. Das heißt also, jemand, der einen neuen Verein sucht, der macht es entweder über seinen Landesverband. Im besten Fall ist der Landesverband auch bei Tennis.de angedockt. Da gibt es mittlerweile schon einige Verbände, die eben auch auf den Zug aufgesprungen sind und ihre URL in der ganzen Domäne von Tennis.de haben. Genauso auch der DTB ordnet sich unter, weil unsere neue URL ist nicht mehr DTB-Tennis als eigene, sondern wir sind tennis.de/DTB. Also wir ordnen uns alle unter. Und dort wird es ein Vereinsprofil geben, wo genau das passiert, dass ich zukünftig auch viel bessere Suchmechanismen habe, wonach ich eigentlich einen Verein auswählen möchte. Das muss kommen, weil sich die Erwartungshaltung auch an sozusagen digitale Ergebnisse verändert und mir Google dafür nicht ausreicht. Mhm. Und vielleicht möchte ich eben einen Verein haben, wo ich weiß, der hat ein Restaurant mit dabei und einen Kinderspielplatz. Und der andere will vielleicht jemanden, wo es leistungsorientiert mit einer eigenen Halle ist. Und das sind Dinge, die wir abbilden müssen. Vielleicht mit der Ampel, finde ich eine sehr gute Idee. Aber um letztendlich den Einstieg auch zu erleichtern. Und das gab es eben auch bisher nicht. Wenn du Tennis spielst in einem Verein, dann kennst du die Vereine der Umgebung. Aber wenn du noch nie Tennis gespielt hast, dann würdest du auch nicht zwingend auf die Internetseite vom Hamburger Tennisverband gehen, sondern dann googelst du. Im besten Fall kommst du bei tennis.de raus und dann gibt's bei uns Spielen, Lernen, Profitieren, Mitfiebern und dann sagst du, ach, ich will ja lernen und dann kannst du bei uns auf die Reise gelangen und sagen, jetzt suche ich mir meinen richtigen Verein aus.
Mhm. Riesenthema, also wie eine Finke auf Mallorca quasi, ne? Die dann sagt, ich habe eine Waschmaschine und Trockner.
Korrekt.
Und ich brauche unbedingt eine Waschmaschine und Trockner, sonst miete ich die Finke.
Korrekt.
Gut, guter Punkt. Also ich glaube, da sind die Vereine ja auch dann aufgefordert, entsprechend wahrscheinlich ihr Profil da zu pflegen und dann die verschiedenen Kriterien auszufüllen. Das könnt ihr ja gar nicht darstellen, glaube ich, für ganz Deutschland, für alle Vereine. Daran anknüpfend vielleicht, Inwiefern bist du zufrieden mit der Entwicklung in Tennis Deutschland? Ich habe gelernt, durch Corona haben wir einen positiven Effekt gewonnen, aber ich glaube, der ist auch nachhaltig und wir haben eine steigende Mitgliederzahl all in.
Ja.
Bist du zufrieden mit den Zahlen, was das Thema angeht, oder sagst du, na, da ist noch Luft nach oben?
Ja, man muss, glaube ich, auch da wieder differenzieren. Also grundsätzlich, ja, haben wir weiterhin eine Steigerung der Mitgliederzahlen. Ich glaube, dieses Jahr waren es bei 1,1%. Da war die Hoffnung auch noch einen Tacken höher, dass wir vielleicht noch mehr erreichen können. Aber wir bewegen uns wieder Richtung 1,5 Millionen. Ich glaube, die Hochzeit des Tennissports so in den 80er Jahren war bei 2,3 oder sowas. Von daher sind wir wirklich auf einem guten Weg. Unser Problem ist ein Stück weit, dass in den Urban Cities, so wie du es vorhin beschrieben hast, viele der großen Anlagen, obwohl sie groß sind, ausverkauft sind, dass es im Grunde einen Mitgliederstopp gibt. Wann hatten wir das letzte Mal, dass Tennisspieler nicht mehr aufgenommen werden? Und wir aber mit dem Sport durchaus auch merken, dass das eher in Richtung der Städte wandert. Also wir haben immer noch viele kleinere Vereine außerhalb, die dörflichen. Und die haben natürlich mit dem Thema Nachwuchs oder dann auch die Mitte zu finden schon ihre Herausforderung. Wir merken, dass wir eigentlich immer besser in der Breite werden, also was die unterschiedlichen Alterskategorien angeht und insbesondere, das ist weiterhin das Phänomen, dass wir eben auch diese Wiedereinsteiger erreichen. Wir merken, dass Tennis ist irgendwie ein Zeitgeist, ein großer Kinofilm, der über Tennis geht. Und da Modemarken, die Faltenröcke wieder aufleben lassen und so weiter. Also irgendwie ist Tennis en vogue. Und das merken wir schon, dass wir an der Stelle eben auch wieder Menschen erreichen, für die Tennis relevant wird. Und wir nicht mehr so ein Gap haben in verschiedenen Zielgruppen.
Ja, ich stelle fest, auch bei mir im Freundeskreis, alle Freunde, ich bin bald 50 Jahre alt, in 2 Jahren, die Wiedereinsteiger sind, so wie du sie nennst, ganz viele spielen auf einmal wieder Tennis und kommen da aus dem Knick. Also wirklich nach 20, 30 Jahren, also mit dem Boris Becker-Boom angefangen, ganz klar, aufgehört, 20 Jahre nicht gespielt, Corona, hoch, Tennis. Und die haben jetzt einen Hallenplatz und spielen. Und einige meiner Freunde um die 50 haben mit Tennis angefangen, also Fußballer durch und durch. Und also sagenhaft, das freut mich natürlich auch total, dann das zu sehen. Und ich versorge die dann immer mit ein paar Sachen oder ich spiele mit denen auch mal eine Stunde oder gebe denen nochmal 2 Tipps. Die sind ja total dankbar und saugen alles auf wie ein Schwamm. Kannst du dir vorstellen. Also ja. Als wenn du wirklich so ein Kind, was mit leuchtenden Augen, ach so, hält man den Schläger bei der Vorhand. Ja, ja, das sind so ganz, ganz tolle Erlebnisse, glaube ich. Und da ist auch ein Riesenpotenzial, ne? Weil die sich ja auch dann tendenziell sagen, na, einen Verein will ich nicht. Und die Vereine sind ja oftmals auch so Closed Shops. Ich merke das auch bei mir. Die Mannschaften sind so Closed Shops. Ist ja nicht so, dass einer bei mir im Verein Mitglied wird und mit dem Finger schnipst und sagt, ey, ich möchte Mitglied der Mannschaft werden. Sondern dann tagt ja erstmal der große Mannschaftsrat. Dann spricht man miteinander und oh, passt der bei uns rein und so. Gibt ja gute Gründe dafür, das so zu machen. Aber wir wissen, ein Tennisverein an sich hat eher so diesen Closed-Shop-Charakter. Und wenige Tennisvereine öffnen sich wirklich ganz massiv für Mitglieder. Auch da kann ich dann nur hoffen, dass 1, 2, 3 Leute das hören und dann nochmal, das merke ich auch, wenn ich auf Homepages gehe von irgendwelchen Vereinen, dass die wirklich deutlich machen, wir sind offen dafür, dass hier Leute herkommen. Bei der Vermarktung von Tennishallenplätzen, glaube ich, ist da noch unheimlich viel Potenzial, dass man auch praktikable digitale Lösungen schafft und das in die Kommunikation entsprechend auch einbindet. Also wir haben hier noch eine Filetstück oder Rumpsteak Stunde frei, Samstagabend wann auch immer, 18 Uhr oder Montag um 9 Uhr morgens. Dass man, weil man so eben echt viel Kohle generieren kann. Mhm. Das ist ja in der Regel die größte Einnahmequelle für die Vereine.
Ja, total. Also ich meine, das ist alles Entwicklung. Wir sehen natürlich auch, dass wir an erster Stelle auch ein Stück weit Make Ehrenamt sexy again sozusagen. Wir müssen eben auch zusehen, dass in den Vereinen wir Menschen dafür gewinnen, sich ehrenamtlich für ihren Verein einzusetzen, eine andere Denke haben, eine junge Denke haben und einfach Dinge ausprobieren. Und das ist genau das Thema, wo es eben manchmal krankt. Dieser Closed Shop, da können wir die nächsten 3 Tage uns drüber unterhalten. Das ist alles ein Stück weit auch Fluch und Segen. Es wird immer wieder darüber diskutiert, wie integrativ unser Sport sein kann. Lassen das die Vereine überhaupt zu? Möchte man sich überhaupt so öffnen? Ne? Das sind vielleicht manchmal Vor- und manchmal auch Nachteile. Das geht in jede Richtung. Ich erlebe das, was du beschrieben hast, in meinem Verein am besten. Wir haben keine Zäune. Und damit ist das Clubhaus auch ein echtes Restaurant. Und dort ist der Besucherstrom ein ganz, ganz anderer, wenn man nicht die Sorge hat, man würde da irgendwie illegal plötzlich den Verein aufsuchen.
Stimmt. Ja,
also das sind dann so Dinge, wo man vielleicht sich nicht trauen würde.
Ja.
Und ich glaube, an den Stellen, und da sind wir am Ende ganz viel auch wieder in der Digitalisierung, muss man ran, wenn es um Platzbuchungssysteme geht, aber auch das CRM dahinter. Also wie spreche ich eigentlich meine Mitglieder an? Auch da bewegen wir uns jetzt ja auch weiter mit der Integration eines CRM-Systems zeitgleich jetzt zu tennis.de, damit wir mit unseren Tennisspielern besser kommunizieren können. Aber wir haben Millionen investiert und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage als ein vermeintlich kleiner Verein. Die großen Vereine, die wirklich großen, die sind sehr professionell aufgestellt. Aber da ist das eben auch ein Stück weit wie bei den Landesverbänden. Ein kleinerer Landesverband kann natürlich auch für sich, genauso wie ein kleinerer Verein, weniger leisten als ein größerer.
Die in der Regel auch eine Geschäftsstelle sich
Absolut.
Leisten. Auch da müssen sich Vereine ernsthaft dann mal die Frage stellen, gönnen wir uns im Rahmen einer Mitgliedsbeitragserhöhung von 10, 20, 30 Euro eine, you name it, 450 Euro Kraft für
ja.
die administrativen Prozesse, für die digitalen Prozesse, was auch immer. Oder machen wir alles im Ehrenamt. Aber ja, wir beide wissen, da stehen die Leute nicht immer Schlange. Aber auch da kann ich natürlich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Ja, engagiert euch für eure Vereine. Und auch die, die im Ehrenamt sind, delegiert das an Mitglieder. Also bestimmte Projekte, das finde ich total essentiell. Ne? Also versucht nicht alles selber zu machen dann, sondern wenn es da 1, 2, 3 Leute gibt, die sagen, pass auf, ich möchte jetzt nicht kandidieren für ein Ehrenamt, so geht es mir zumindest. Mhm. Ich bin aber bereit, mich einzubringen, gib mir ein Projekt und ich veranstalte meinetwegen Turnier für euch. Oder ja. zweimal im Jahr, könnt ihr euch doch verlassen, mache ich das. So, dann ist auch da das Ehrenamt wiederum entlastet und dann verteilt man die Last auf viele Schultern und nicht eben nur auf 1, 2, 3. Und wir beide wissen, oftmals ist es so, da machen Leute 20 Jahre einen dollen Job im Ehrenamt und reiben sich auf und wenn die dann nicht mehr da sind, dann gute Nacht, Marie.
Ja, ich glaube, dass wir leider dann doch an vielen Stellen sehr egoistisch sind. Ich meine, du wirst selber von deinem Verein die Mail bekommen zum Frühjahrsputz und dann investierst du vielleicht doch lieber die, was auch immer, 30 Euro pro Arbeitsstunde, als dich Samstag auf den Platz zu stellen und den Platz zu fegen. Und das ist schon durchaus, sagen wir, diese gesellschaftliche Veränderung, die merkt man da an vielen Stellen eben auch, wo früher, dass ich sag mal, ein gesellschaftliches Ereignis war, zum Hallenabbau zu gehen, da müssen mittlerweile externe Kräfte ran, weil man zu wenig Menschen findet. Mhm. Und ja, aber wer weiß, vielleicht ändert sich es in der Zukunft nochmal.
We will see. Bringt uns aber zum nächsten Thema, Padel. Wir bei mir in der wunderschönen Blumenau in Hamburg haben ein Paddle Court gebaut. Der ist super, der wird auch gut angenommen. Und nun halte dich fest. Ich glaube, wir haben in den letzten 3 Jahren alles über ein digitales Buchungstool dann auch nachvollziehbar. Über 1000 verschiedene Menschen auf der Anlage bei uns gehabt. Glaubt man nicht, dass die in die Gastro abwandern. Also die kommen wie zum Squash Court im Prinzip, wie so Studenten, ne, vorbei, spielen, hauen ab. Mhm. Und wir in der Blumenau wünschen uns, also ihr seid alle, die das warum auch immer jetzt hier hören sollten, herzlich willkommen, Frikadelle, Bier, Kölsch gibt's nicht, aber super helles Bier, in der Blumenau zu trinken. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Heißt, wir haben Paddle Court. Der Verein hat zusätzlichen Umsatz, dadurch werden die Investitionen refinanziert, logisch. Irgendwann hat sich das amortisiert, frage mich jetzt nicht wann, aber die Paddle Courts sind auch teurer als vor 5 Jahren logischerweise, ja. auch im Unterhalt, in der Instandhaltung, also das müssen alle bitte mit beachten. Aber irgendwie, ja, die Leute, die da neu hinzukommen, die, also eigentlich müssen wir jemanden da an Eingang stellen, der sagt, herzlich willkommen, bitte nehmen Sie Platz oder mit der Buchung vielleicht sogar in 1 Euro Einkaufsgutschein für Bier und Spezi im Clubhaus verteilen. Also wir werden eine Lösung finden, glaube ich. Wie nimmst du dieses Thema Padel wahr? Wir sprechen natürlich viel über Tennis, Tennis, Tennis. Aber Padel ist ja auch ein großes Thema für dich, oder?
Ja, also für uns als DTB sowieso. Das ist ja eine unserer weiteren Sportarten, die wir auch in der Bedeutung als sehr relevant erachten. Sowohl als eine eigenständige Sportart, als auch als Chance, mehr Mitglieder in einen Tennisverein zu bekommen. Weil wir das an vielen Stellen auch erkennen können, dass jemand, es gibt durchaus viele, die über Padel in den Rückschlagsport geraten und dann sagen, ach Mensch, Tennis probiere ich auch mal aus und okay, dann sowohl, also nicht nur kommerziell gegen Stundengebühr bezahlen und spielen, sondern auch zum Mitglied werden. Mhm. Es gibt manche Vereine, die haben ja Padel-Mitgliedschaften und oder Tennis-Mitgliedschaften, mhm, kannst du dir aussuchen. Und da glauben wir schon auch an das Potenzial, andere Zielgruppen zu erschließen, weil das Klientel, was Padel spielt, ist in der Tendenz, Stand heute, immer noch anders als der gemeine Tennisspieler. Und das ist das Spannendere natürlich daran. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass wir mit Padel bei den Tennisspielern ein Riesenpotenzial haben, einfach einen zusätzlichen Service zu ermöglichen. Und wir auch erkennen, dass viele der Tennisspieler gerne Padel spielen, aber sie deswegen Tennis nicht aufgeben. Das heißt, für sie ist das eigentlich ein Add-on, es ist ein zusätzlicher Finanzierungsstrom, ich bleibe meinem Verein treu, buche aber vielleicht trotzdem noch eine Stunde Padel obendrauf. Mhm. Und von daher ist das für uns ein Thema, wo wir auch mit Manpower dahinter sind, eine Serie entwickelt haben, die wir auch medialisiert haben, wo wir also auch gegen Preisgeld spielen und wo wir sehr bestrebt sind, auch mit einer Ausbildung dahinter Trainerscheine umzusetzen, dass wir einfach das Thema bedeutender machen, in der Hoffnung, dass eben Padel nicht nur in kommerziellen Anlagen gespielt wird, sondern auch Tennisvereine, so wie bei euch, dann eigene Padel-Courts bauen.
Ja, also ich kann es jedem Verein nur empfehlen. Irgendwo muss das Geld herkommen, vollkommen klar. Das kommt nicht geregnet. Da müssen die Mitglieder sicherlich ihren Teil zu beitragen und das muss man dann wollen. Und ich stelle fest, dass in vielen Tennis- und Hockeyclubs dadurch eine dritte Sportart entstanden ist und die Mitglieder da wirklich zu einer Gemeinschaft geworden sind. Also auch Mehrspartenvereine, nicht nur Tennisvereine, gerade Mehrspartenvereine, die vielleicht noch eine Fläche auf ihrem Riesengelände überhaben. Da sehe ich noch das größte Potenzial eigentlich. Also mich ärgert das so ein bisschen, dass wir 180.000 Bolzplätze in Deutschland haben. Wenn ich durch Hamburg fahre, also da spielen jetzt nicht immer Kinder und die stehen da nicht wirklich Schlange von morgens bis abends, aber das ist so gefühlt das Produkt, was dann gebaut wird mit einem Basketballkorb, mit Ketten am besten noch. Und das ist es. Kostet ja auch ähnlich viel oder mehr als ein Padelcourt. Warum nicht mal auf einer öffentlichen Fläche ein Padelcourt hindonnern? Ich war in London, da habe ich auch wie heißt der große Park? Hilf mir, Hyde Park.
Hyde Park.
Habe ich Tennis gespielt auf einer öffentlichen Anlage, wirklich so 8 Plätze in Reihe, total geil. Und da haben wirklich nur Touristen, ich auch, dann als Volltourist Tennis gespielt, ja. Aber durchgehend ausgebucht, alles online buchbar, easy access. Ne? Ich habe mit einem Kumpel aus London da gezockt, die Welt war in Ordnung.
Ja, ich glaube, es gibt aber, ich weiß gar nicht, ob es Hamburg war, aber ich habe auch das gelesen, dass es eine Stadt gibt, vielleicht sogar auch in Köln, wo du so eine Art Getränkeautomat für Equipment hast und wo du im Grunde dann das Equipment leihst, weil du in so einem Stadtpark Tennis spielen kannst oder Basketball oder. Also ja, das ist sicherlich ein Thema. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch schon, die Herausforderung ist immer, dass wenn du so städtische Flächen hast, dann musst du möglichst viele Personen auf eine Fläche bekommen. Deswegen ist es bei Tennis meist schwierig, weil der Platz für 2 oder 4 Spieler zu groß ist. Padel bietet sich dann schon eher an. Mhm. Im Grunde geht es ja immer darum, Sportarten sichtbarer zu machen und Angebote zu schaffen. Und ob die dann im Stadtpark sind oder ich auch als Tennisverein flexiblere Lösungen habe, dass wo man vormittags von 11 bis 14 Uhr querspielen kann, ich vielleicht auch mal Nichtmitglieder zulasse. Aber da muss man eben auch den Mut haben, mal Dinge auszuprobieren. Ja. Und das sehe ich eben zu wenig. Wir haben immer diese starren Strukturen. Vielleicht bin ich da auch total falsch in meiner Denke. Vielleicht ist die Sorge viel zu groß, dass es zu viele gibt, die so wenig spielen, dass sie sagen, warum soll ich denn jetzt 400 Euro im Jahr bezahlen, wenn ich doch eigentlich nur einmal im Monat Tennis spiele? Da komme ich am Ende mit 60 Euro im Jahr weg und spare mir Geld. Das kann ich nicht beurteilen. Nur darüber kann man ja mal einen Case machen. als Verein und sich dem Thema stellen. Mhm. Und dann, glaube ich, würden wir es auch schaffen, weil der Sport ist attraktiv, dann würden wir es auch schaffen, weil wir sehen es ja an den Tennistrainern. Also ich glaube, die Tennistrainer, das ist jetzt, ich glaube, neben Handwerkerbetrieben ist der Tennistrainer der aktuell beste Job, weil der rund um die Uhr ausgelastet ist. Wir haben zu wenig Tennistrainer in Deutschland.
Ja. Viele gönnen sich. Ne? Ist so.
Ja.
Ganz, ganz, ganz viele Leute, auch wo du vor 5 Jahren gedacht hast, nehmen jede Woche Tennistraining und das, deren Highlight, das kostet ja ein paar Euro, logisch, aber nehmen sich zu zwei, zu dritt, nehmen sich einen Trainer, klingt komisch, aber ist ja so, und gönnen sich diese Stunde Tennis und lieben es über alles. Klar, weil der natürlich den Ball dann vernünftig zuspielt, dann macht der Tennis auch ein bisschen mehr Spaß, ne?
Aber beim Golfen, finde ich, ist es ja zum Beispiel total normal, dass du als Erwachsener eine Trainerstunde nimmst. Stimmt. Beim Tennis ist es als Erwachsener gar nicht mehr so normal, deswegen ist das natürlich schön, dass es wieder kommt, und wir haben eben massig Kinder. Also durch Corona und das, was du mit deinen Freunden im Alter beschrieben hast, die haben in der Regel alle Kinder, die haben mit Tennis angefangen und greifen dann zum Schläger. Dann wird es wieder ein Familiensport. Und deswegen, ne, haben wir auch viele Diskussionen, weil durch Nachmittagsschulen und so weiter plötzlich die Plätze immer mehr gefüllt sind mit Kindertennis, wo die älteren Herrschaften dann sagen, Mensch, aber früher konnte ich doch schon um 14 Uhr auf Platz 1 spielen. Mhm. Und naja, das ist sicherlich ein Thema, aber also wer jetzt noch jung ist und sich überlegt, was Handwerkliches zu machen, der sollte Tennistrainer werden.
In der Tat, du kriegst keine Trainerstunden in Hamburg. Ja. Wirklich. Irre. Bringt mich zum nächsten Thema. Wir haben hier eine Dose Tennisbälle auf dem Tisch stehen. Marke nennen wir jetzt nicht. Es gibt 15, 20 verschiedene Anbieter. Ich habe mir schon die Frage gestellt, warum man beim Padel andere Bälle benutzt als beim Tennis. Aber das lassen wir mal beiseite, weil könnte man ja wahrscheinlich auch die gleichen Bälle benutzen.
Ja, die springen höher. Der Platzbelag ist ein, macht den Unterschied. Deswegen sind die etwas druckloser.
Ah, okay. Guck mal, wieder was gelernt. Es ist in aller Munde, Simon, viele beschweren sich über die Tennisballqualität. Und das macht Tennis dann wirklich teuer, wenn man Punktspieler ist, wenn man Mannschaftsspieler ist. Und so wie ich in Hamburg, da ist es so, ich beschreibe das ganz kurz, der Hamburger Tennisverband schließt einen Rahmenvertrag mit Dunlop ab, kriegt dafür ein paar Euro. Das ist die größte Einnahmequelle pro Jahr. Über 3, 4, 5 Jahre wird ein Vertrag abgeschlossen und die Vereinsspieler, die Turnierspieler, die Punktspieler, die refinanzieren das Ganze dann, indem sie x Euro pro Balldose zahlen. 3 Euro pro Ball ist keine Seltenheit im Schnitt. Mal mehr, mal weniger. Nun ist es so, dass das Material sich alles verändert hat, aber wirklich unison. Ich rede ja durch diesen Podcast mit so vielen Menschen über Tennis. Und unaufgefordert beschweren sich alle über die Ballqualität. Wie ist die Haltung vom DTB dazu? Könnt ihr sowas überhaupt beeinflussen oder sagst du, da haben wir gar keine Aktien drin?
Ja, also wir kennen natürlich die Diskussion. Ich bekomme auch den ein oder anderen persönlichen Anruf, weil sich irgendeiner mal wieder über seine gespielten Bälle beschwert. Aber wir können letztendlich die Feedbacks ja auch nur an die Ballhersteller weitergeben. Wir haben dort diesbezüglich jetzt keine Handhabe. Wir haben ja auch kein Testlabor, wo wir jetzt sagen könnten, wir präferieren A oder B, die sind ITF-approved. Ich meine, das ist immer so das Gütesiegel, dass wir ja auch in Deutschland nur die Bälle zum Einsatz bringen im Rahmen unserer Verbands- oder Medenspiele, wie wir auch immer sie nennen wollen, die ITF-approved sind. Das ist, glaube ich, auf der Balldose hier oben auch drauf, die wir hier haben. Ja, und letztendlich, ich glaube, das ist eine Diskussion, die an Stellen geführt wird. Sascha Zverev macht es ja auch immer wieder, wo wir aber natürlich an der Spitze des Eisberges sind. Ich selber kann mich nur daran erinnern, dass ich mich über Bälle beschwert habe, wo ich irgendwie 16, 17 Jahre alt war und mich besonders gut gefühlt habe. Aber wenn ich jetzt an meine Mannschaft denke, wo wir vorm Einspielen irgendwie alle Bälle in die Mitte legen, die gerade aus der Tasche kommen, egal welche Marke, dann habe ich nicht so das Gefühl, dass wir bei uns in einem normalen Leistungsniveau über das Ballthema sprechen, weil ich habe schon immer irgendwie auch die damalige Dreierdose Dunlop in dieser verschweißten silbernen Folie, die man mit dem Schlüssel aufgestochen hat, die hat meines Erachtens auch damals nicht sonderlich lange gehalten. Die habe ich nach vielleicht 2 Matches, wenn es gut lief, 3 auch weggeschmissen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das heutzutage so viel anders ist. Ich glaube, das ist eine gefühlt stärkere Diskussion darüber. Mhm. Und viel günstiger sind sie auch nicht. Ich glaube, früher waren es 18 D-Mark, die man gerne mal bezahlt hat für die 4er Dunlops. Mhm. Und ja, ich kann dazu relativ wenig sagen. Wir haben, wie gesagt, nicht die Handhabe. Wir sehen, dass das immer wieder kommt. Dann beschweren sich manche über einen Tennisarm und so weiter. Mhm. Aber da würde ich sagen, ist das dann vielleicht eher der Schläger oder die Seite als zwingend der Ball.
Wir können es ja ganz einfach halten oder es uns auch einfach machen. Die Hörer können sich ja mal an mich wenden und mir ihre Meinung schreiben, welche Erfahrungen sie damit machen. Ich glaube auch, es kann sein, dass ich hier irgendwie im falschen Umfeld mich aufhalte, von morgens bis abends. Merke aber, dass es Marken gibt, die logischerweise dann nicht so en vogue sind, wo ich der Meinung bin, die halten länger. Ich lasse jetzt mal bewusst Markennamen weg, weil ich bin auch wirklich dabei, da zu vergleichen und zu testen. Habe mir jetzt jüngst auch mal eben eine Ballmarke gekauft, einen Ball, den ich noch nie gespielt habe, wo mir erzählt wurde, der würde total toll sein und würde total lange halten. We will see. Ich habe mir recycelbare Bälle gekauft, habe ich nicht so eine gute Erfahrung mit gemacht. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit hat hier doch einen sehr, sehr großen Impact. Und für den DTB spielt da das Thema Nachhaltigkeit auch eine große Rolle.
Ja, zunehmend. Also das ist für uns natürlich ein Themenfeld, womit wir uns auseinandersetzen müssen, weil wir wissen, wie viele Millionen Bälle jedes Jahr gespielt werden. Deswegen sind wir zum Beispiel auch Unterstützer der Tennis-Point-Kampagne oder der Aktion Advantage Earth, in der es ja darum geht, dass diese gelben Eimer oder Ballkisten, die in den Vereinen rumstehen, dass dort also gespielte Bälle reinkommen, die dann am Ende des Tages geschreddert werden und die geschredderten Bälle wiederum rückfließen in die Produktion von Tennisplätzen, von Hardcourtplätzen. Das heißt, für uns ist, ich meine, natürlich wäre es schön, wenn du einen ewig haltenden Ball haben würdest, genauso wie die ewig haltende Glühbirne. Das werden wir nicht haben mit dem Thema drucklosen Bällen, aufpumpbaren Bällen haben wir uns nicht so sonderlich bisher beschäftigt.
Gibt es auch im Angebot, ne? Da tut man die Bälle in eine Dose, dann kommt da Druck drauf und dann heißt es, die seien wieder besser bespielbar. Das möchte ich mal testen. Ich habe das noch nie getestet.
Ich glaube, ich habe früher meine Bälle mal in die Mikrowelle gelegt, in der Hoffnung, dass sie, durch den Druck, aber da war ich jung und wusste nicht, dass es vielleicht gefährlich werden könnte. Aber damit wird er auch erstmal härter, hält nur nicht so lange.
Okay.
Ich meine, alles Maßnahmen. Ich finde es spannend, was auf dem Markt passiert. Ich finde auch die Ideen total spannend, dass es eben diese etwas nachhaltigeren Bälle gibt, dass es drucklose Bälle gibt, dass ja auch viele Tests gemacht wurden. Der Hessische Tennisverband war da ein Vorreiter, als grüner Verband, der ja auch von Wilson einen nachhaltigen Ball gespielt hat. Von daher, da geht's ja schon in die richtige Richtung. Roland Garros wollte auch mal einen besonderen Ball spielen, der nachhaltiger in der Produktion gewesen wäre. Also wir können nur in jede Richtung uns damit beschäftigen und ich mag eben den Gedanken, dass die Bälle zumindest nicht im Restmüll verschwinden, sondern dass sie dann wiederum in die Tennisplatzproduktion geführt werden.
Also ich finde das Thema total spannend. Ich bin da noch unentschieden, möchte da aber auch tiefer gehen recherchieren. Kann mir vorstellen, dass ich da irgendwann mal ein Special drüber machen werde. Aber da brauche ich noch mal ein bisschen mehr Fleisch an Knochen, ein bisschen mehr Rückmeldung auch, um zu sehen, in welche Richtung soll das denn gehen. Weil natürlich brauchen die Landesverbände Geld. Das ist das eine. Auf der anderen Seite will man einen Ball haben, der gut für den Arm ist, der entsprechend lange hält. Und dann möchte man nicht zu viel Geld ausgeben natürlich. Muss aber auch nicht jede Woche mit neuen Bällen spielen. Ja, ist ja auch vollkommen klar. Also auch da fängt das Thema Nachhaltigkeit schon mal an. Das ist ein Thema, was unglaublich viele umtreibt. Das merke ich und da kann ich nur hoffen, dass wir da in unserer Tennis-Community dann miteinander reden und Lösungen finden. Anderes Thema, habe gerade heute Morgen, deswegen komme ich drauf, mit jemandem gesprochen von Timmendorfer Strand, NTSV Strand 08. Mhm. Die Anlage ist von der Existenz bedroht, die Eishalle soll abgerissen werden, die Gemeinde hat da drei Bürgerentscheide stattfinden lassen in den letzten 20 Jahren. Auch da habe ich ein Special drüber gemacht, weil da 10 Tennisplätze eventuell wegfallen. Auch Stützpunkttraining findet dort statt. Die gesamte Halle wurde gerade renoviert. Also du fährst dir echt an den Kopf. Wie komme ich drauf? Weil ich von einem anderen Gast, Jörg Fuhl, gehört habe, dass zwei Anlagen in Bayern jetzt auch weggefallen sind, zu Lasten von irgendwelchen anderen Sportarten, oder weil die auch gesagt haben von der Gemeinde, ja, Tennis, ne, brauchen wir nicht. Wenn die ganzen Sportflächen wegfallen, dann wird das ja ein politisches Thema. So, beim Fußballstadion hat man immer eine große Aufmerksamkeit und dann wird da irgendwo in der Peripherie dann ein neues Stadion gebaut und dann gibt die Stadt auch Geld dazu. Ich kann mir vorstellen, dass Tennis da auch nicht so die große Lobby hat und die Politiker alle Schlange stehen und sagen, ja, wir haben hier noch einen Geldtopf, um die Tennisplätze hier zu sanieren oder neu zu errichten. Ich sehe, in Hamburg sind echt viele Hallen weggefallen oder viele Tennisplätze weggefallen, sodass wir dadurch auch natürlich einen Engpass haben. Wie siehst du dieses Thema? Sagst du so, naja, da muss halt jeder Verein selber sehen, wie sie klarkommen? Oder hat der DTB da eine Lobbyfunktion?
Also der DTB hat definitiv eine Lobbyfunktion, grundsätzlich gesprochen. Jetzt muss man sich immer überlegen, über welche Ebenen oder in welche Richtung das geht. Also ich würde sagen, wir engagieren uns in den letzten Jahren deutlich stärker auch wieder im DOSB, was auch so die inhaltliche Manpower-Unterstützung, die Beteiligung bei AGs unterschiedlichster Natur, um auch da ein Stück weit mehr Lobbyarbeit für uns zu machen. Also wenn wir über die Sporthilfe beispielsweise gehen, sind ja unsere Sportler eigentlich nicht relevant, weil es eben dort ja Statuten gibt, die am Ende dazu führen, dass unsere Sportler eigentlich nicht unterstützt werden, weil sie zu viel verdienen. Das zu viel verdienen ist ein bisschen eine falsche Beurteilung, weil es dort um die Umsätze geht, die man als Spieler erzeugt. Und wenn ich eben viel unterwegs bin und ein bisschen Preisgeld habe und ich aber irgendwie 400 in der Welt stehe, dann lebe ich von der Hand in den Mund, aber habe vielleicht ein paar hunderttausend Euro an Umsatz generiert. Und das sind für uns Dinge, wo wir in unserer Rolle stärker sozusagen auch in die, ja, sagen wir mal, Lobbyarbeit oder in die politische Diskussion einsteigen müssen. Sicherlich auch immer wieder stärker Richtung Berlin. Das haben wir bisher nicht gemacht. Es gibt ein Büro des Sports und es gibt durchaus einige Verbände, die ja auch jeweils Personen vor Ort in Berlin haben, um dort noch näher an der Politik zu sein. Das haben wir bisher nicht gehabt. Das ist sicherlich auch mal ein Thema für die Zukunft. Steht jetzt aber nicht auf der höchsten Prio-Liste. Aber wichtig ist natürlich, dass die regionalen Verbände in die Beratung gehen, weil das ist im Grunde genau das, wo die Unterstützung da sein muss. Der Landesverband ist in erster Linie der Sparringspartner, der Hittingpartner für den Verein. Das heißt, wenn ein Verein Probleme damit hat, dann sollte er sich auch immer mal an seinen Landesverband wenden, in der Hoffnung, dass der gewisse Expertisen hat, gewisse Kontakte in die Politik, in die Förderung hinein. Also da muss schon der Dialog erfolgen.
Es werden ja einige Dinge gefördert, gerade wenn es um energetische Dinge geht, Solar auf dem Tennishallendach oder Energiekosten zu senken. Da gibt es Fördermöglichkeiten in verschiedenen Bundesländern. Ich habe aber natürlich keinen Gesamtüberblick, aber da lohnt es sich durchaus dann mal in den Dialog zu treten mit den Bezirkspolitikern oder den Landespolitikern. Ich finde halt interessant, dass konkret jetzt Beispiel Timmendorfer Strand, habe ich die Sportministerin angeschrieben, wohl wissend, dass das auf Landesebene ja eine Dame ist, die noch andere Ressorts halt hat, so wie Nancy Faeser im Bund ja erstmal Innenministerin ist und nebenbei Sportministerin. Also da könnte man auch drüber philosophieren, ob wir nicht einen Sportminister brauchen. Da gab es die Forderung auch schon ein paar Mal im Bund und in den Ländern. Ich wäre dafür. Wir haben ja auch einen Kultursenator hier in Hamburg beispielsweise. Also Kulturminister heißt er in den Bundesländern. Letztendlich frage ich mich, also man muss ja eine Meinung haben zu so einem Thema. Ne? Also, aber da kommt dann als Antwort, so, ja, das ist Sache der Gemeinde, Timmendorfer Strand, die müssen das entscheiden, möchten wir uns nicht einmischen. Da habe ich gedacht, ja, verstehe ich erstmal, klar, ne, die verwalten ihre Anlage dort, aber letztendlich muss ich doch als Sportministerin eine Meinung haben zu einer Riesenfläche. Also wir reden über mehr als 1000 Zuschauer beim Timmendorf beim Eishockey, unabhängig vom Tennis. Mhm. Das ist wirklich eine Tradition, man kann es sich kaum vorstellen, eine Traditionssportart an der Ostsee seit über 40 Jahren. Mein Trauzeuge hat da professionell auch gespielt gegen die. Also es ist ein Trauerspiel, was da stattfindet. Und jetzt findet eine Ausschreibung statt und da steht dann drin, so ja, Tennis und Eishockey muss nicht erhalten bleiben werden. Ja, was macht ein Investor dann?
Wahrscheinlich kein
Wahrscheinlich Eishockey. Macht er den Kram und platt. So, und jetzt läuft da eben diese Petition. 7.500 Leute haben da unterschrieben in kürzester Zeit. Und huch, jetzt kommen eben dann auch die Politiker. Ich hasse Politiker-Bashing, aber jetzt kommen die eben aus dem Knick und sagen so, ja, nee, wir setzen uns weiter für den Erhalt ein. Wir werden das weiter beobachten. Aber warum spreche ich das an? A, weil es aktuell ist. B, stellst du das fest, dass bundesweit ein Thema ist? Oder ist es meine subjektive Wahrnehmung, weil zu viele Leute mich wegen solcher Themen dann kontaktieren?
Naja, also ich würde bei uns schon eher sagen, dass gemeinsam mit den Landesverbänden wir eher das Gefühl haben, die Töpfe zu erkennen, wo wir natürlich auch für uns gewisse Finanzierung erzeugen können. Von daher habe ich das jetzt persönlich nicht so auf meinem Zettel. Ich glaube schon, dass wenn man so in die Politik geht, da haben die eben wenig Lust, in der Verwaltung wieder was auf den Tisch zu bekommen. Und da ist es dann leichter abzulehnen, als sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Mhm. Ich finde, die Herausforderung, die wir im Sport jetzt haben, ist, dass wir natürlich durch den Wegfall von vielen Hallen in der Vergangenheit eigentlich wieder Potenzial haben, uns weiterzuentwickeln, größere Anlagen zu haben, Mehrwert zu schaffen und das eben nicht gegeben ist. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, auch dann im Dialog mit der Politik. Ich sehe das in meinem Verein, wir haben auch große, sagen wir mal, Grünflächen um uns rum, wo es, glaube ich, unproblematisch wäre, wenn man dort erweitern würde. Und das ist immer die Frage, wie hoch ist die Bereitschaft und welche Hürden muss ich eigentlich überwinden, damit sowas funktioniert. Kann ich für mich nicht so sehen, aber wahrscheinlich wirst du recht haben, dass das am Ende des Tages vielen Vereinen, je nachdem in welchen Regionen sie sind, dass sie auf der einen Seite sehr knapsen und dass sie auch nicht die nötige Unterstützung haben.
Mal gucken, wir werden das weiter beobachten, auch da, mein Gott, wenn irgendwie eine Tennisanlage von der Existenz bedroht sein sollte, können sich Leute gerne bei mir melden.
Oder bei mir.
Oder bei dir, dann kommen wir vorbei und dann sprechen wir mal ein Machtwort da. Du hattest eben schon Sascha Zverev angesprochen, der ja erfreulicherweise im Australian Open Finale war. Eine großartige Leistung erstmal vorab.
Absolut.
So. Das ist ein, ich weiß, we don't go for silver und kein Tennisspieler ist begeistert und er auch nicht nach dem Finale und sagt, ey toll, ich bin Zweiter geworden. Deswegen hat ja das dann leider wieder auch so einen negativen Schatten und dann auch ich habe natürlich das Match für mich dann analysiert und habe dann festgestellt, was er alles nicht richtig gemacht hat. So, das ist halt, damit müssen die Sportler auch leben dann an der Stelle.
Absolut.
Ja, dass wir dann da vom Fernseher sitzen und fachsimpeln oder davor und danach sagen, wer gewinnt gegen wen, warum und so weiter und so fort. Das gehört dazu.
Wir müssen auch ein bisschen Bundestrainer sein.
Genau, da sind wir alle Bundestrainer. Nun habe ich gelernt, dass das Match knapp 2,5 Millionen Menschen in Deutschland gesehen haben. Ich weiß, früher Boris Becker haben mehr Leute im Fernsehen gesehen, aber das ist schon mal gar nicht so wenig. 9.30 Uhr an einem Sonntag, wo wir beide ja erstmal uns für die Kirche hübsch machen.
Oder Brötchen holen.
Oder Brötchen holen. Und für ein zweites Frühstück dann natürlich. Lief auf Eurosport. Da haben wohl knapp 1,2 Millionen das Spiel gesehen. Und RTL ist nach dem Halbfinalerfolg, logischerweise am Freitag, dann kurzfristig in Kooperation mit Eurosport eingestiegen und hat das Match auch übertragen. 1,2 Millionen Menschen haben das auch dort gesehen. Aufgerundet, abgerundet, Pi mal Auge. Wie nimmst du die Fragmentierung des Tennis-TV-Marktes wahr? Also um das ganze Bild noch abzurunden und dann das Wort an dich zurückzugeben. Die Challenger werden auf Tennis Channel übertragen. Die US Open auf Sportdeutschland TV. Es läuft viel Tennis auf Sky. Dann Eurosport, ARD, ZDF nehme ich nicht so wahr, öffentlich-rechtliche, dass da viel Tennis laufen würde. Wie nimmst du das wahr? Der Zone wahrscheinlich überträgt auch noch irgendwelche Sachen, das Abo habe ich nicht. Aber ich merke bei mir auch nach dem vierten, fünften Abo, ich habe keinen Bock mehr, noch ein Abo abzuschließen. Mhm. Aus Marketing-Experten-Gesichtspunkten für die Sportart Tennis, wie nimmst du das wahr? Welche Wünsche hast du da vielleicht auch? Muss die Petkovic beim ZDF bei einem ihrer Auftraggeber mal sagen, jetzt übertragt mal 2 Wochen Tennis? Oder wie läuft das? Wie siehst du das?
Ja, also ich meine, Tennis hat ja grundsätzlich immer, also wir aus der rein deutschen Sicht, wenn wir uns Gedanken über auch unsere Kommunikation machen, dann steht für uns ja immer im Vordergrund unser deutscher Spieler oder unsere deutsche Spielerin. Und vor dem Hintergrund, dass das eben so wenig planbar ist, ist es am Ende auch für Nicht-Sportsender sehr, sehr schwierig und Nicht-Digitalsender sehr, sehr schwierig, das ins Programm zu integrieren. Es sei denn, ich lasse es eben die gesamte Woche laufen. Und also ich persönlich empfinde die Welt gar nicht so sehr fragmentiert, weil ich schon die Zielgruppen ein Stück weit unterscheiden würde. Wir reden natürlich darüber, dass wenn wir mal ganz oben anfangen, dass die Grand-Slam-Turniere sich separat vermarkten und dort unterschiedliche Situationen vorherrschen. Wir haben Eurosport zu Beginn des Jahres, wir haben mit Wimbledon, glaube ich, aktuell noch Amazon, die US Open bei Sportdeutschland TV und die French Open, glaube ich, ist auch Eurosport, würde ich sagen. Eurosport kriege ich für 4,95 € für den jeweiligen Monat über Discovery Plus. Das, also finde ich, ist dann gar nicht so teuer, wenn ich mir den Monat für Grand Slam Turnier ziehe. Von daher muss man die, glaube ich, nochmal separat betrachten. Und ansonsten kann ich natürlich alles im Profi-Tennis über Sky sehen. Dafür brauche ich in der Tat ein Bezahlabo. Das habe ich beim Fußball auch. Nur da habe ich es dann eben konkret mit Sky Sport oder jetzt Tennis als separaten Kanal, der aber noch nicht separat zu kaufen ist. Der ist immer im Sportpaket drin. Mhm. Aber da habe ich zumindest sichergestellt, dass ich alle ATP- und WTA-Turniere habe. Und dann gibt es natürlich immer so angedockt weitere sehr spannende Plattformen. Wir arbeiten auf der einen Seite mit Sky eben auch auf inhaltlicher Ebene zusammen. Wenn dann hier der Podcast rauskommt, glaube ich, gab es auf tennis.de schon die Bewerbung der YouTube kostenlosen Streams von Sky, weil jetzt jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr auf dem Sky Sport YouTube-Kanal kostenlos Tennis ausgestrahlt wird. Das bewerben wir sozusagen auch mit, weil wir es gut finden, dass wir mehr Aufmerksamkeit in den Sport bekommen. Mhm. Aber genauso finde ich auch die Perspektive Tennis Channel spannend. Tennis Channel ja aus den USA, mittlerweile auch in UK und Deutschland angekommen, die unser Kooperationspartner sind für unser eigenes Bewegtbild. Unsere Bundesliga wird auf dem Tennis Channel ausgestrahlt, vor der Paywall. Die versuchen sich eben auch zu etablieren mit anderen Inhalten, also zum einen andere Form von Dokumentation, nicht immer nur Live-Tennis. Und somit, ja, ist es auf der einen Seite etwas fragmentiert, aber wenn man sich dann doch damit beschäftigt, finde ich, ist unsere Sportart noch relativ überschaubar.
Mhm. Denke ich mal einen Schritt weiter. Warum gibt es so viel Bob-Fahren zu sehen auf ARD und ZDF? Mhm. Also haben wir da eine Botschaft an die Öffentlich-Rechtlichen oder eine Forderung sogar? Weil, also die... Ja, wie viele Menschen fahren Bob in Deutschland? Ich weiß wohl auch, dass das
ich nicht.
Im TV mit den Logos dann sich gut darstellen lässt und die Bobbahn und die Bobs und die Bobfahrer sind alle zugekleistert von oben bis unten. Es sei ihnen auch vom Herzen gegönnt. Aber da frage ich mich manchmal, so ein bisschen Tennis bei ARD und ZDF.
Ich glaube, es ist am Ende immer eine Frage des Preises. Hm. Also die Turniere, die vermarkten sich ja selber national. Es gibt ja jetzt bei ATP-Turnieren die internationale TV-Vermarktung, was die ATP-Media macht. Und jedes Turnier kann sich selber vermarkten. Und dann ist es eine Frage des Preises. Ich kann mich daran erinnern, dass zu alten Sport-1-Zeiten Es auch darum ging, dass du im Grunde dir Sendezeit eingekauft hast. Da hat der Sender nicht dafür bezahlt, dass dein Tennisturnier ausgestrahlt wird, sondern da hast du dir deine Sendezeit gekauft, als wenn du dir eine Werbezeit gekauft hast. Und ich meine, so munkelt man ja auch, dass es auch auf Öffentlich-Rechtlichen in der Vergangenheit immer mal in diese Richtung gegangen ist, weil es eine gewisse Form der Querfinanzierung gab. Mhm. Ich bin aber natürlich total bei dir, dass ich gefühlt auch sagen würde, da wäre doch Tennis im Wochenendprogramm ein bisschen interessanter für alle Beteiligten als Skeleton und was auch immer zu sehen. Gar keine Frage.
Skeleton.
Aber wir haben eben viele deutsche Erfolge. Das ist dann am Ende des Tages auch wieder ein Stück weit eine Relevanz, wenn wir über Sport sprechen auf Öffentlich-Rechtlichen und den jeweiligen Zielgruppen. Mein Biathlon, weiß ich gar nicht, ob das jetzt und Skispringen, ob wir da so aktuell dominieren, glaube ich eher nicht. Meine Zeit am Wochenende vom Fernseher ist auch vorbei. Aber das müssen dann natürlich in erster Linie die Versuche der Turnierveranstalter sein. Und was wir es bisher nicht geschafft haben, ist, dass wir sozusagen deutschen Turniere uns mal alle in die Mitte gesetzt haben und mal alle zusammen darüber sprechen, wie wir mit einer Stimme nach innen und außen agieren können. Das ist immer so im
da kämpft jeder für sich.
Da kämpft ein Stück weit jeder für sich. Wir befinden uns im Dialog mit allen, weil wir eine andere Rolle haben und weil wir eher ja auch als Botschafter für die Turniere agieren. Wir haben immer Turnierkooperationen, weil es uns natürlich auch wichtig ist, in die Tennis-Community Informationen zu liefern. Aber dass wir jetzt so eine gemeinsame deutsche Tennisstrategie haben, gab es bisher nicht. Wäre schön, ich habe immer mal so die große Hoffnung, dass wir eines Tages mal alle zusammen irgendwo auf einem großen Kongress agieren. Jetzt haben wir es alleine sozusagen mal gemacht in München im Rahmen der ISPO, dass wir als Tennis Deutschland aufgetreten sind in der Kombi aus DTB und Landesverbänden. Aber schön wäre es natürlich auch, und damit gehen die Grüße raus an die Turnierveranstalter, ob wir nicht mal eine gemeinsame Runde schaffen.
Mhm. Schönes Stichwort. Also wir haben ja die BMW Open in München, in Hamburg das Turnier, in Berlin haben wir Turniere, in Halle. Wir haben ja echt viele große Turniere. Mhm. Ich war jetzt gerade bei den Koblenz Open erstmals, war ganz begeistert vor Ort. In so eine Basketballhalle wurden zwei Plätze reingezimmert und habe mit Lars Zimmermann da, dem Veranstalter, auch ein bisschen mich unterhalten dürfen, der hier auch mal zu Gast war.
Guter Spieler.
War auch ein guter Spieler, ja? Der war Top 400 in der Welt.
Der kann was.
Ja.
Wir kennen uns auch noch vom Platz.
Okay, aber du hast eine positive Bilanz hoffentlich.
Nee, wir haben nie gespielt. Wir haben unsere Mannschaften haben gegeneinander gespielt.
Okay. Ja, der stapelt ganz tief da. Aber die ganzen deutschen Talente durfte ich da sehen. Also ich war ganz begeistert. Justin Engel, dann die Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste der 16-Jährigen meines Wissens, Diego Dedura Palemero. Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Und so weiter und so fort. Und ich fieber dann irgendwie mit den Deutschen mit. Klar. So, wenn ich dazu schaue. Da bin ich ganz einfach gestrickt. Aber auch einen geilen jungen Schweizer gesehen, der so eine ganz auffallende Frisur hat. Ich habe mir die Namen alle gar nicht merken können. Geiles Tennis. Also wirklich, wer da die Chance hat, sich ein Challenger-Turnier anzuschauen, bitte fahrt da hin. Henry Squire an 1 gesetzt, lag irgendwie 2, 6, 1, 4 hinten.
2, 4, 1, 4 hinten und dann noch in 3 gewonnen.
Und hat das noch umgebogen. Also ich war schon halbweg auf dem Weg nach draußen und hörte nur dann, wie ein Schläger zerbrach. Und ich habe gedacht, ach fuck, jetzt hat er verloren. Und guckte dann nochmal, dritter Satz, der andere hat den Schläger zertrümmert. Also, wie auch immer, das ist wirklich, wirklich sehenswert. Es gibt demnächst noch ein Turnier in Bonn auch von dem Lars Zimmermann, glaube ich. Und ey, guckt selber, wo es Challenger-Turniere überall gibt. Geiles Tennis, wirklich. Absolut. Wahnsinn, Wahnsinn. Und natürlich auch die Roger Federers von morgen sind da zu sehen. Die Top-Ten-Spieler von morgen müssen durch die Challenger-Tour. Ohne das geht's nicht irgendwann, ne?
Ja, also definitiv. Das ist total spannend. Und man muss ihm auch sagen, auch die Tennis-Bundesliga ist mega sehenswert, ist ein schönes Spektakel, deutschlandweit verstreut letztendlich. Und finde ich, wird auch häufig nicht so wertgeschätzt für das, was da auf dem Platz passiert. Weil das ist ein Niveau wie bei einem 250er-Turnier.
Ja.
Für sehr, sehr kleines Geld.
Was hältst du von einer, wenn es EU-Recht nicht gäbe, deutschen Quote bei diesem Verein? Ist das eine schwachsinnige Idee? Weil ich bin der Meinung, man braucht Leute mit Lokalkolorit, mit denen man sich identifiziert. Hab gelernt, du weißt es besser als ich. Ich glaube, in Mannheim hat die ganzen Deutschen unter Vertrag oder irgendein anderer Verein in Deutschland, Aachen, ich weiß es nicht.
Wo, Essen. Bredeney.
Bredeney. Die haben da 10 Top-Spieler, von den 10 Spielern kennt man 8. So, und dann guckst du auf die Meldelisten der anderen Vereine und kennst nicht unbedingt alle. Ja. Also wenn ich in der Nähe der niederländischen Grenze bin wie Aachen, dann verstehe ich ja, wenn ich da 3 Holländer auf der Meldeliste habe. Wie siehst du dieses Thema? Gerade diese jungen Talente, die Namen, die ich eben angesprochen habe, die müssten ja eigentlich eine Stammplatzgarantie haben bei irgendeinem Bundesligisten von den jeweiligen Vereinen. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine gewisse Identifikation entsteht. Aber wenn der Kader zu oft wechselt und man die Namen nicht wirklich kennt, dann ist es doch schwierig, oder?
Ja, also ich glaube, der Kader wechselt gar nicht so häufig, wie man das glauben mag. Wenn man sich dann mit den Mannschaften beschäftigt, dann würde man schon feststellen, dass viele dieser Spieler auch über lange Jahre mit dabei sind. Das bekomme ich von den Teamchefs schon durchaus mit. Die Herausforderung, und jetzt muss man vielleicht auch sagen, die Bundesliga hat sich ja in den vielen Jahren im Grunde sehr selbstständig organisiert, bis auf dass der DTB irgendwie die Spielansetzung gemacht hat. Und als wir vor 3 Jahren dann in unsere neuen Rollen gekommen sind, war für mich immer ein Thema aus Vermarktungssicht und auch aus Marketing-Sicht. Deshalb, das kann nicht sein, dass die Bundesliga vom DTB nicht behandelt wird, nicht gewertschätzt wird. Egal, ob ich damit jetzt irgendwie Geld verdiene oder nicht, darum geht es mir nicht, aber das ist unsere höchste Liga, die wir haben. Und wir reden bei allen anderen Bundesligen in vielen Sportarten auch über große mediale Ereignisse und bei uns hat es keine Relevanz. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns dem Thema mehr angenommen haben. Wir haben dann begonnen, die Bundesliga zu medialisieren. Wir haben begonnen, Kompetenzteams oder Taskforces einzuführen und sind dann also in einen deutlich stärkeren Dialog gekommen, gemeinsam mit den Vertretern und auch den gesamten Liga-Vorstehern, um über Zukunftslösungen zu sprechen. Und die Herausforderung, die man da natürlich hat, ist, dass auf der einen Seite, so würde ich das beurteilen, die deutschen Spieler in Deutschland auch eher zu den nicht preisgünstigen gehören, wenn ich sie einsetzen möchte. Und deswegen ist es auf der einen Seite eine Budgetfrage. Ich glaube, dass da Bredeney in der Vergangenheit ein paar mehr Mittel zur Verfügung hatte, zu sagen, wir wollen die deutschen Spieler holen. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, dass unsere Nachwuchsspieler dann am Ende dafür jetzt spielerisch noch nicht ausreichen. Weil wenn wir wie auf einem 250er-Turnier sind und du guckst dir jetzt unseren deutschen Nachwuchs an, dann werden die aus rein sportlicher Sicht das momentan noch nicht schaffen, an Position 4 in der Bundesliga Matches zu gewinnen. Wenn aber natürlich jeder Bundesligist einen Deutschen dabei haben muss, dann ändert sich das Thema. Und das ist etwas, was wir neben vielen anderen Sachen immer wieder auch mit dem Kompetenzteam für die Bundesliga besprechen. Da sind wir dann aber wieder bei Satzung, Regeln, Ordnung. Das muss am Ende verabschiedet werden und muss dann auch durch die Mitgliederversammlung. Das heißt also durch unser höchstes Gremium, in der eben auch Veränderungen diskutiert werden. Genauso wie du dir sagen kannst, wollen wir ein 3-3 haben in der Bundesliga? Oder soll es nicht irgendwie noch ein Shootout geben und jede Mannschaft bestimmt am Ende noch einen Spieler und die spielen einen Champions Tiebreak, damit wir einen Gewinner haben? Das sind so Dinge, die ich mit dem Tennis Channel bespreche, ne? Weil die sagen, aus medialer Sicht hätten wir noch ein paar Ideen. So, und ich glaube, stetig hüllt der Tropfen den Stein. Halbwegs richtig. Da müssen wir einfach an den Dingen ran, um zu sagen, wie können wir uns so modernisieren und verändern, dass wir eben auch unseren Nachwuchsspielern dort eine Chance geben und dass es für die Medien attraktiv wird.
Ja. Früher war es ja so, auch das hier schon 100-mal thematisiert worden, dass viele deutsche Profis sich durch die Bundesliga einen Grundstein finanziert haben und 50, teilweise 100.000 D-Mark pro Saison bekamen für ihre 8 Spiele, 10 Spiele, die ja sehr komprimiert dann stattfanden, in der Regel so um die US Open Zeit. Das war so, also wenn jemand zu weit kam bei den US Open, hatte der Tennis-Bundesligist ein Problem, weil er dann nicht mehr spielen konnte irgendwie.
Jetzt ist Wimbledon, wir haben jetzt Juni, Juli.
Juli, danke, okay. Also insofern hofft man ja nicht ernsthaft, dass die Deutschen da früh verlieren in Wimbledon, aber es ist ja auch ein Problem, ne? Die müssen ja dann auch entscheiden, ja, was mache ich jetzt? Spiele ich Wimbledon Quali oder nehme ich den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach.
Ja.
So, also Sicherlich alles nicht trivial, aber auch ein geiles Produkt, geiles Tennis. Und jeder, der Tennis liebt, guckt sich Tennis-Bundesliga an oder Challenger oder Regionalligaspiele. Und ich sage dir, selbst, das weißt du auch, bei Herren 40 wird ja teilweise noch unfassbar Tennis gespielt.
Also absolut.
Da gibt es Leute, die eben auch früher Weltrangliste gespielt haben, die unfassbar spielen, auch in niedrigeren Ligen, wo ich immer denke, das gibt's doch gar nicht, wie viele Menschen es gibt, die einen Schläger wirklich in der Hand halten können.
Und also, wo es irgendwie nochmal anders aussieht als bei uns.
Ja, allerdings, ja. Allerdings. Um nur einen Namen zu nennen, Dimitri Poljakov hier, saß der Spieler Herren 50 oder Herren 60 mittlerweile, war mal Top 100 in der Welt. Wahnsinn, also es ist wirklich eine Augenweide, dann den beim Spielen zu sehen. Um das Ganze hier abzurunden, Vermarktung, großes Thema logischerweise. DTB hat verschiedene Partner. Wen habt ihr da alles so am Start? Weil ihr könnt ja nicht alles selber machen, logischerweise. Wer unterstützt euch? Wer sind so die wichtigsten Agenturen und Partner an eurer Seite?
Ja, also soll jetzt nicht so sonderlich viel Name-Dropping sein, aber auf der einen Seite haben wir natürlich auf unserer DTB-Website unsere schöne Partnerpyramide, also angefangen von der Generali, die unser größter nationaler Partner ist, und gemeinsam mit der DVAG, mit denen wir auch sehr, sehr viele regionale Projekte machen, sehr, sehr viele Leistungsbestandteile haben, um flächendeckend am Ende auch als Vermögensberater zur Verfügung zu stehen, auch in den Landesverbänden, in Trainerausbildung, wenn es ums Thema Scheinselbstständigkeit oder wenn es ums Thema Altersvorsorge geht. Also durchaus relevante Dinge, die einen Inhalt haben, die wichtig sind. Porsche ist natürlich unser langjähriger Partner. Wir haben das Glück, mit vielen Sportartiklern zusammenzuarbeiten. Wilson, Head, Dunlop, Yonex, das ist sehr kurios und gut für uns zeitgleich, dass wir diese Differenzierung erzeugen können nach Kategorien. Wir haben Cupra auf der Pedal-Seite als starken Partner, genauso wie Certina als Uhrenmarke. Also wir finden uns schon da sehr gut zurecht, werden immer wieder auch neue Partnerschaften verkünden können, merken aber für uns, dass eben der Aufwand sozusagen immer größer wird, weil es eben nicht mehr um das Badge auf der Kleidung oder eine kleine digitale Werbung geht, sondern ganz, ganz viel um Produkterlebnis. Das klingt immer so bescheuert, weil man natürlich seit vielen Jahren immer über Aktivierung von Maßnahmen redet. Wir aber jetzt für uns durchaus erleben, dass der digitale Anker immer eine hohe Relevanz hat, deswegen ja auch tennis.de, aber auf dem Platz ist sozusagen wichtig. Und das ist das, was wir auch viel mit gemeinsamen Agenturen machen. Wir arbeiten da, wie man sicherlich auch immer mal wieder sieht, mit Sport 5 auf der einen Seite sehr eng zusammen, haben aber auch viele andere Agenturen, mit denen wir eben gemeinsam auf Sponsorensuche sind. Und da geht's uns gut, wir entwickeln uns weiter, wir werden ein erfolgreiches Jahr haben, das wissen wir jetzt schon, weil wir, glaube ich, da an vielen Stellen sehr transparenten, ehrlichen Job machen, gemeinsam mit den Landesverbänden. Aber es, ja, da, auch das hört nie auf.
Super. Nun habe ich noch ein letztes Thema, bevor ich dann dir die famous last words übergebe und du mir dann die Frage beantwortest, welche Frage ich vergessen habe zu stellen. Weil du jetzt gerade Roten Baum ein, zweimal auch angesprochen hast. Ich wünsche mir sehr, und ich weiß, das ist nicht deine Verantwortung, aber die Leute vom Roten Baum, die irgendwie zuhören, dass man bei den Trainingsplätzen zuschauen kann.
Oh ja.
Das ist essentiell. Ihr verliert, also da sind so viele Kinder, die kaufen sich für, ich glaube, 15 oder 20 Euro diese großen gelben Bälle und machen nichts anderes, als über die Anlage zu laufen, um Autogramme zu bekommen oder auch nicht zu bekommen, weil die werden ja teilweise zerquetscht, wie beim Beatles-Konzert da hinter den Bänken. The show must go on. Man muss ganz schnell auf dem Center Court natürlich dann wegen TV-Bild weitermachen, On-Court-Interview. Das heißt, die können 12 Autogramme schreiben und 150 Kinder wirklich stehen da und kriegen kein Autogramm ab. Das muss man anders managen. Das muss man anders organisieren. Das ist unser größtes Potenzial für die Zukunft. Und so wie ich in München beim Training zuschauen kann, bei Patrick Kühns BMW Open, was ich offen gestanden fast den ganzen Tag dort gemacht habe, ja, also für einen Tennis-Nerd wie mich, ist das das Größte dann, da zu sehen, wie die da, wie Taylor Fritz die Balldosen abschießt, eine Dreiviertelstunde lang und relativ häufig trifft. Oder Zverev eben trainiert oder die Doppel, die deutschen Doppel dann da ihre Einheiten machen. Das ist eine Augenweide, das zu sehen. Und ich habe das gemerkt, das ging nicht nur bei mir so. Ey, ihr müsst, ihr am Roten Baum Verantwortlichen, müsst es hinbekommen, dass zumindest die Kinder, und ich zähle mich dazu, beim Training zuschauen können, so wie früher auch. Das ist ein absoluter Skandal, das ist eine Fehlentscheidung. Und ich weiß, es ging früher, also muss es heute auch gehen.
Also ich nehme das gerne mal mit, das sind ja im Grunde sehr enge Kollegen von uns, weil wir ja die Lizenz an Tenium vergeben haben, so dass ich mich da auch gerne mal schlau machen kann. Kann ich dir mal eine Info geben, die du beim nächsten Mal irgendwo einstreuen kannst. Ich sehe es genauso wie du, ich empfinde das auch als ein totales Privileg, nah ranzukommen. Das kenne ich von Roland Garros noch aus der Vergangenheit, weil es einfach eine ganz andere Emotionalisierung hat. Und da bin ich dann immer dankbar, dass ich mit meinem Ausweis für die Woche dann in der Tat auch an den Trainingscourt ran kann, um mal zu sehen, was die Jungs da so anstellen.
Und wir beide wissen ja, es gibt in Hamburg noch eine andere Anlage, wir sagen jetzt nicht wo, wo die auch in Ruhe trainieren können, wenn sie mal, das verstehe ich ja auch, wenn man mal eine Stunde Geheimtraining, irgendwas Besonderes trainieren möchte. Die Möglichkeiten gibt es ja. Aber
in Halle ist es auch so. Ich meine, Halle ist im Grunde ja auch hinter der Anlage sind die Trainingscourts. Ne? Also da ist im Grunde auch Closed Shop. Aber ansonsten ist es schon eher hier geprägt mit München, mit Stuttgart, dass du die Chance hast, nah dran zu sein.
Ja, also ich halte das für essentiell. Und die Profis, das machen ja viele auch, weiß ich. Aber nach dem Match, ne, dieses On-Court-Interview, dieses Gehetzte dann und put your hands up, dann kommt Matthias Killing, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Und alle klatschen. Und dann spielt er vom Platz. Aber man muss doch eine Fläche schaffen hinterm Center Court. Da gibt es auch genug Möglichkeiten in der Nähe vom Schwimmbad von Club an der Alster oder so, wo du sagst, und da ist der Spieler gleich, der Gewinner meinetwegen vom Match. Der Verlierer kann duschen gehen, wenn er einen dicken Hals hat, alles cool. Und dann erfüllt er euch jeden fucking Autogrammwunsch. Weil darum geht's.
Ja.
Wirklich. Also das muss sich jeder nochmal, ich weiß auch ein paar Profis hören in diesem Podcast auch mittlerweile. Und ich habe das eben in Koblenz auch sehr positiv wahrgenommen, dass selbst die gerade verloren haben, sich die Zeit genommen haben und auch da standen 25 Kinder mit diesem gelben Ball und wollten nichts anderes als ein Autogramm haben von den Spielern. Und selbst die kamen als Verlierer vom Platz, aber alle deutschen Spieler haben sofort den Autogrammwunsch erfüllt. Weil ne, da war auch die Zeit vorhanden und das ist dann auch überschaubar von der Menge vielleicht. Aber das muss, wer auch immer, der Turnierveranstalter, Tenium, keine Ahnung wer, das muss organisiert werden, weil die Kinder, ich will jetzt nicht anfangen, was das alles da kostet und so weiter und so fort. Aber das ist echt das Kapital der Zukunft.
Ja, es muss part of the game sein.
Ja, wunderbar, prima. Nun aber, famous last words, Simon, habe ich was vergessen anzusprechen? Wir haben ja bunten Blumenstrauß hier gebunden, wie angedroht.
Ich versuche immer auf deinen Zettel zu schielen, der hier vor uns liegt. Ja. Aber na, die Zeit ging schnell rum. Wenn ich sehe, wie lange wir uns schon unterhalten, könnte es auch noch länger dauern.
Ja.
Nee, Blick nach vorne.
Super, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Ich wünsche alles Gute für tennis.de. Alle Leute, die diesen Podcast hören, sind sowieso auf tennis.de.
Hoffentlich.
Da brauche ich gar nicht jetzt extra nochmal aufrufen, darauf zu gehen. Aber ich bin mir sicher, es lohnt sich. Und das ist ja auch ein Projekt, was dauerhaft fortführend optimiert wird. Heißt, jeder, der darauf klickt und irgendetwas findet oder eine Funktion nicht so toll findet, so wie jede Unternehmens-Homepage und jedes Social-Media-Profil von einem Unternehmen, permanent fast oder halbjährlich überarbeitet wird, bei Mittelständlern vielleicht. So ist es bei tennis.de ja auch. Die Entwicklung geht ja immer weiter. Aber wir müssen diese digitalen Lösungen nutzen, nicht nur bei Tennisplatzbuchungen, sondern eben auch vielleicht bei Mitgliedschaften, dass man smarte Mitgliedschaften schafft, wo man querspielen kann von 11 bis 14 Uhr, dass man so eine 100-Euro-Mitgliedschaft vielleicht schafft für Leute, die 65 Jahre alt sind und älter, einfach bewusst auch dann die Möglichkeit da zu schaffen. Da ist so viel Umsatzpotenzial für die Vereine.
Absolut.
Es muss nur gemacht werden. Insofern, das war das Wort zum Sonntag nochmal zum Schluss.
Danke.
Vielen Dank für die Zeit. Alles Gute,
Simon. Danke dir.
Und auf bald.
Auf bald. Tschüss.
folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.